Anstoß, der Fußball-Podcast.
Sag mal, hast du eigentlich gewusst, dass Luca Raimund von Fortuna Düsseldorf der Cousin von Olympiasieger Philipp Raimund ist, von unserem neuen Skisprunghelden?
Nee, das wusste ich nicht. Aber es scheint eine sportliche Familie zu sein.
Ja, bei Raimund liegt Gold im Mund, würde ich mal sagen.
Oder Sie haben einen guten Leumund oder Raimund. Ja, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite natürlich auch. Ich melde mich noch, muss ich sagen, aus Kapstadt, aber nicht mehr lange. Dann werden schon wieder die obligatorischen Koffer gepackt, auf denen man dann ja auch irgendwann sitzt. Und dann geht es wieder zurück. Und dann ist natürlich die ganz große Frage, was erwartet mich dann in Deutschland wieder zurück? Also aus der Ferne kann ich sagen, es sieht so aus, als sollte Werder im Abstiegskampf bleiben. Werder hat einen neuen Trainer, das wird ein Thema sein. Es wird wahrscheinlich dabei bleiben, dass der FC Bayern München spätestens Ende Februar, Anfang März Meister wird. Aber was ist noch zu erwarten? Was wartet noch auf uns? Ich weiß, einer wartet immer auf euch. Und natürlich auch auf mich, das ist Michael Augustin, der in seinem Podcast-Keller irgendwo im wahrscheinlich zugeeisten Hamburg sitzt.
Ja, zugeeist gar nicht. Also es ist Tauwetter, 2 Grad über Null, der Schnee schmilzt, aber völlig richtig. Ich bin im Podcast-Keller, du, lieber Fabian Wittke, bist noch in Kapstadt. Und was erwartet dich in Deutschland? Also die Olympischen Winterspiele erwarten dich. Die finden zwar nicht in Deutschland, sondern in Italien statt, aber nur deshalb zeichnen wir ja diesen Podcast auf, damit ihr mal wegkommt vom Fernseher. ARD, ZDF oder vielleicht auch bei Eurosport, da könnt ihr ja stundenlang Olympia konsumieren und auch ein bisschen Fußball in dieser heutigen Folge. Und in der werden wir, du hast ja gerade schon so ein paar Themen angerissen, über Daniel Thun sprechen, über die Bayern und Hoffenheim, vielleicht auch über den leicht irren Albert Riera, den neuen Trainer von Eintracht Frankfurt, der Sätze sagt wie, ich werde meinen Spielern sagen, wir springen da vom Balkon und sie werden springen. Und dann kann man, oh, wir haben echt zu viel vor, glaube ich, noch über den überraschenden Sieg des FC St. Pauli gegen den VfB Stuttgart sprechen, aber vielleicht auch über den Abstiegskampf, den man jetzt eigentlich in Kiel, in der zweiten Liga bei Holstein Kiel ausrufen müsste. Es sei denn, du sagst, bitte nicht, weil du dir sowieso schon viel zu viele graue Haare dadurch hast wachsen lassen. Das sollst du mal entscheiden.
Da müssen wir auf jeden Fall, finde ich, auch noch mal ganz kurz drüber reden. Aber ich habe da auch noch mal so drüber geschmunzelt in der vergangenen Woche. Ne? Da hattest du ja mich angesprochen auf die Stadionauslastung bei Holstein Kiel gegen Greuther Fürth, waren nur so wenige da. Und dann so ein bisschen auch im Schatten der Niederlage des FC St. Pauli, ne? beim FC Augsburg. Das haben wir so schön ausgeklammert. Aber vor dieser Folge hat mein Michael Augustin gesagt, so, aber wir sollten in jedem Fall vielleicht auch noch mal ganz kurz über den FC St. Pauli und den Sieg gegen den VfB Stuttgart sprechen. Also wir machen das nach wie vor so, wenn es bei Holstein Kiel nicht so gut läuft, dann werden wir das in jedem Fall thematisieren. Wenn es beim FC St. Pauli wieder läuft, dann werden wir das auch thematisieren. Und noch ganz vieles mehr. Aber womit wollen wir reingehen? Übrigens, was du gerade eben zu Riera gesagt hast, erinnert mich so ein bisschen an das, was eigentlich ja unsere Eltern uns immer eingebläut haben. Weißt du, das war ja früher dieses so, und wenn alle Kinder aus dem brennenden Haus springen, dann machst du das auch. Oder wenn alle Kinder aus dem Fenster springen, dann machst du das auch. Ne? Das war immer so eine Floskel, so nach dem Motto, wenn die das machen, dann äffst du das einfach unüberlegt nach. Und Riera ist ja genau derjenige, der quasi das, was man von den Eltern eingebläut hat, nicht zu tun, jetzt seiner Mannschaft lehrt. Also wenn alle aus dem Fenster springen, dann springen alle aus dem Fenster respektive vom Balkon.
Ich habe wirklich mir 2 Pressekonferenzen fast in voller Länge von ihm angeguckt letzte Woche, teilweise berufsbedingt, teilweise aber auch, weil ich Langeweile hatte. Einmal seine Antrittspressekonferenz und dann die Spieltagspressekonferenz vor seinem ersten Spiel am Freitag bei Union Berlin. Das ging dann ja 1:1 aus. Und der hat ja noch ein paar ganz andere Sätze gesagt. Also erstmal hat er seine Aufgeregtheit mit der bei einem ersten Date verglichen. Da hat man ja Schmetterlinge im Bauch und jeder hat das und er liebt dieses Gefühl. Und dann hat er gesagt, er versucht seine Spieler davon zu überzeugen, dass sie die Besten sind, die Stärksten, die Schnellsten und die Schönsten. Hat er wirklich gesagt, auch die Schönsten. Also er hat versucht, seiner Mannschaft ganz viel Selbstbewusstsein zu verabreichen. Und das, obwohl er, ich glaube, zu dem Zeitpunkt erst eine Trainingseinheit mit dieser Mannschaft absolviert hatte. 3 waren es dann ja vor dem Spiel gegen Union Berlin. Ich finde, er ist schon leicht irre, auch wie er da mit seinen weit aufgerissenen, dunklen Augen, mit seinem funkelnden Blick auf dem Podium sitzt. Er spricht Englisch, hat ja auch mal beim FC Liverpool gespielt mit so einem ganz harten spanischen Akzent. Klar, spanischer Akzent, weil er ja auch Spanier ist. Aber sein Sprechtempo, das ist manchmal so schnell, dass man ihm fast gar nicht folgen kann oder nur sehr schwer folgen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das alte Mourinho-Muster. All eyes on me, alle Aufmerksamkeit auf mich, damit die Mannschaft in Ruhe machen kann. Aber ja, so richtig gut hat sie ja auch nicht gemacht. 1-1 bei Union Berlin. Naja, das ist jetzt kein Riesenergebnis, aber nur ein Gegentor. Damit hat er zumindest mal die schwächelnde Frankfurter Abwehr ein bisschen stabilisiert. Wie hast du den bisher wahrgenommen oder hast du ihn überhaupt wahrgenommen?
Ja, natürlich habe ich ihn wahrgenommen. Also ich habe mir sofort gedacht, so, also erst einmal, dass Augenmerk oder den Fokus auf sich zu lenken und die Mannschaft mal in Ruhe arbeiten zu lassen. Das hat ja vor allen Dingen auch beim FC Augsburg sehr, sehr gut geklappt. Und auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, diese Parolen, ne? Also das hat sich ja bei Sandro Wagner auch sehr schnell abgenutzt. Und ich finde, das sind eher so Feuerwehrmann-Mechanismen, sodass du sagst, okay, ich muss jetzt der Mannschaft einen Impuls geben. Ich muss jetzt da vielleicht nochmal so ein kleines Strohfeuer entfachen. Aber wie ist das bei so einem Strohfeuer? Das verglimmt dann halt auch relativ schnell und erzeugt eben nicht on the long term die Wärme. Und so finde ich das oder so nehme ich das eigentlich auch immer wahr. Klar, José Mourinho ist dann vielleicht ein anderer Vergleich. Der hatte wiederum auch mit seinen Vereinen, nicht nur jetzt gerade zuletzt, sondern auch ganz generell, eigentlich überall seinen Erfolg. Aber trotzdem bin ich kein Fan davon, wenn man so ein Lautsprecher ist, sich da aufs Podium setzt und vor allen Dingen mit so, ja, mit so Floskeln, mit so Zitaten, mit so Bildern versucht irgendwie der Mannschaft irgendetwas mitzugeben, weil, wie gesagt, das hat auch Christoph Kramer mal gesagt, das ist natürlich auch etwas, das nutzt sich schnell ab. Hat das mal, glaube ich, aus seiner Zeit beim VfB Bochum beschrieben mit Peter Neururer. Da kannst halt nicht jedes Wochenende in die Kabine gehen und, ich sag mal, einen Böller anzünden und alle erschrecken sich und sagen so, okay, jetzt bist du wieder wach, weil wenn du das dreimal machst, dann nutzt sich so etwas eben auch ab. Und das ist so dieser erste Reflex oder dieser erste, ja, das ist mein erster Reflex gewesen, als ich das von ihm so wahrgenommen habe. Ich habe die Pressekonferenz auch gesehen. Ja, das ist schon irgendwie sehr irre ist, ne?
Ja, wirklich, der hat was leicht Irres. Also den guckt der Wahnsinn aus den Augen, aber sportlich kann man seine Arbeit ja noch gar nicht bewerten, weil er eben nur 3 Trainingseinheiten Zeit hatte, um seine Mannschaft auf das erste Spiel bei Union Berlin vorzubereiten. Ich glaube, da muss man ihm schon noch mal ein paar Wochen Zeit geben. Aber ich habe mir dann auch die Kommentare, also die PKs habe ich bei YouTube gesehen, die Kommentare angeguckt, waren wahrscheinlich dann überwiegend Eintracht Frankfurt-Fans, die seinen Auftritt bei diesen Pressekonferenzen kommentiert haben. Und die waren überwiegend positiv. Also die fanden den toll, die fanden das toll. Also die Fans, die da kommentiert haben, dass er so viel Selbstvertrauen ausstrahlt. Und ja, er hebt sich ja auch von seinem Vorgänger, von dem eher spröden und sachlichen Dino Toppmöller ab. Und mein erster Eindruck aus der Ferne ist der, dass er mit dieser Art bei Eintracht Frankfurt oder bei vielen Eintracht-Fans zumindest schon mal gut ankommt.
Ja, zumindest, das ist ja immer die Frage, ne? Also ob das dann die breite Masse ist oder ob das jene sind, die dann, also wer ist das überhaupt, der da unter einem Social-Media-Kanal kommentiert? Weil wenn es danach geht, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dann dürfte Marcel Rapp zum Beispiel in Kiel auch kein Trainer mehr sein. Also es ist halt immer so die Frage, welche Menschen du da erreichst, ne? Ich meine, du hast da natürlich auch häufig diese Hasskommentare oder vielleicht aus der politischen eindeutigen Richtung die Kommentare. Und genauso sind das möglicherweise oder ist das möglicherweise auch die Zielgruppe, die dann eben solche Parolen ganz gut findet. Ich frag mich tatsächlich, wie dieser Gedankengang von Markus Krösche diesbezüglich gewesen ist, weil du weißt ja, du holst dir da so einen polarisierenden Menschen ins Haus, oder? Und natürlich wird er total von dessen Qualität überzeugt gewesen sein, die er da aus Celje mitgebracht hat. Aber wie gesagt, das ist, erinnert mich auch vielleicht so ein bisschen an Erik ten Hag und Bayer Leverkusen. Da wusste man auch, da holst du dir einen sehr, sehr, sehr speziellen Menschen ins Haus. Und trotzdem musst du ja erst einmal davon überzeugt gewesen sein. Und gerade in dieser Situation, in der Eintracht Frankfurt ja auch schon auch sehr unruhig gerade daherkommt, mutig, also sehr mutig.
Ja, überzeugt war er mit Sicherheit und vielleicht ist ja auch das genau der Gedanke gewesen, dass man einen Trainer holt, der erstmal mit seiner Art und auch mit seinen Aussagen die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, damit die Mannschaft im Hintergrund ja dann wieder ein bisschen ruhiger arbeiten kann. Ja, Albert Riera, Eintracht Frankfurt. Du hast gesagt, Kommentare, wer ist das überhaupt? Bei uns kann man ja auch kommentieren. Ja. Und unter der vergangenen Folge ist bei Spotify ein Kommentar aufgefallen. Wenn bei Werder nur Keke top ist, hieß die Folge. Und da hat Aldratan geschrieben, da ging es dann um Holstein Kiel und das geringe Interesse der Zuschauer an dem Heimspiel gegen Greuther Fürth. Da waren nur knapp 11.500 im Holstein-Stadion. Er hat geschrieben, vollkommen richtig, es gibt mit Sicherheit mehr THW Kiel-Fans als Holstein-Fans. Dann so ein kleiner Smiley und so ein Victory-Smiley und so ein Daumen hoch. Jetzt mal ganz im Ernst, du bist ja unser Kiel-Korrespondent. Hat er vielleicht sogar recht, dass es in Kiel mehr THW als Holstein-Fans gibt? Wie schätzt du das ein?
Das ist eine sehr gute Frage. Also sage ich mal, aus der Tradition geboren und erwachsen wahrscheinlich schon eher ja. Ich glaube aber wiederum, dass es außerhalb Kiels in Schleswig-Holstein mehr Holstein-Kiel-Fans gibt als THW-Kiel-Fans. Also ich glaube schon, dass das THW-Kiel-Fan-Dasein etwas sehr, wie sagt man so, Kiel-Gensiges ist, eine auf die Region beschränkt ist. Und ich glaube, dass du aber eben mit dem Fußballverein, also mit Holstein Kiel in Schleswig-Holstein nochmal mehr Leute abholst. Aber ja, also natürlich, mit du als alter Handballer wirst es ja wissen, gerade die 90er und die 2000er, das war natürlich die THW Kiel-Zeit, ne? Und weniger die Holstein Kiel-Zeit. Das war eher so die Sören Seidel-Zeit.
Ja, absolut, aber Frank trotzdem Neubart. An 3000 Kieler beim Auswärtsspiel in Hannover, wenn der THW auswärts spielt, dann sind da keine 3000 dabei. Manchmal passen ja auch nicht mal 3000 in die Handballhallen. Wir wollen noch über Daniel Thun reden, ja. Haben wir ja gesagt. Jetzt springen wir so ein bisschen zwischen den Ligen hin und her, aber es passt ja thematisch ganz gut gerade. Holstein Kiel hat verloren, 1-3 in Hannover und hat, glaube ich, zum ersten Mal so gespielt, wie es auch die Tabellenregion vermuten lässt. Und zwar wie eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt. Es waren nur 38% Zweikämpfe, die Holstein-Spieler gewonnen haben. Es war eine ganz schwache Leistung. Und zum ersten Mal musste Olaf Rebbe, der Sportdirektor, Sätze sagen, die Marcel Rapp stützen. Der hat sinngemäß gesagt nach diesem 1-3 in Hannover, wir können jetzt nicht wilde Sau spielen, sondern wir werden schön die Nerven behalten, auch wenn die Menschen drumherum vielleicht erwarten, dass wir jetzt irgendwie Sonderthemen haben. Und er sagte, es werde Konsequenzen geben, aber intern und nicht öffentlich. So, das ist so ein typisches Zitat, das man dann hört, wenn der Trainer in der Kritik steht. Und Kiel hatte ja in derselben Woche beim 0-3 gegen Stuttgart im Pokal auch gute Phasen, auch gute Chancen vor allen Dingen. Auch als es noch 0-0 stand, gab es eine tolle Chance von Kelati gegen den VfB, gegen den Titelverteidiger 1-0 in Führung zu gehen. Aber der Liga-Alltag hat jetzt einfach mal zwei ganz schwache Ergebnisse geliefert. An 1-2 gegen den damaligen Tabellenletzten Fürth zu Hause und dann dieses 1-3 beim Aufstiegskandidaten in Hannover. Und wenn wir uns die Tabelle angucken, dann steht Holstein Kiel als 12. nur 2 Punkte über dem Relegationsplatz und nur 3 Punkte besser da als Dynamo Dresden auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Wie ernst ist die Lage bei Holstein?
Also in jedem Fall so ernst, dass man es nicht unterschätzen sollte. Und damit meine ich, dass wir ja immer wieder über dieses so hoch gehandelte Potenzial in der Mannschaft von Holstein Kiel gesprochen haben. Und das ist natürlich sehr trügerisch, sodass man eigentlich ja denkt, wir underperformen, wir haben eigentlich die Qualität in der Mannschaft, aber können das momentan nicht abrufen. Vielleicht auch deshalb, weil eben ja dieser Drive, gerade der Flow halt eben nicht drin ist, weil du vielleicht auch kein Selbstbewusstsein hast und weil du auch viele junge Spieler bei Holstein Kiel hast, viele entwicklungsfähige Spieler bei Holstein Kiel hast. Aber du natürlich tatsächlich nicht vergessen darfst, wie knapp das nach unten hin ist und dass das natürlich auch am Ende einer Saison dann einfach mal ganz doof laufen kann. Dann hast du ja genauso wie, ich sag jetzt mal, 9 Vereine gefühlt um den Aufstieg mitspielen, genauso hast du irgendwie wieder 12 Vereine, die gegen den Abstieg spielen. Und das kann natürlich ganz schnell gehen und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber offensichtlich ist ja, dass man sich bei Holstein Kiel schon sehr verschätzt hat. Vielleicht auch einfach die jungen Spieler, das hat man ja auch im Winter schon gesagt, als man noch ein bisschen korrigiert hat, als man Tuhumschu geholt hat, als man Meffert geholt hat, als man auch Robert Wagner nochmal wieder abgegeben hat in Richtung Dynamo Dresden. Svetinovic und so, dass da halt viele noch nicht, Svetinovic war jetzt verletzt, weiß ich wohl, aber dass aber eben viele noch nicht so performen, wie man sich es von ihnen erhofft hat, dass wenn sie aus den vor allen Dingen ja aus ausländischen Ligen gekommen sind, Anpassungsschwierigkeiten hatten, was das Niveau der zweiten Liga angeht, auch ob es jetzt ein Kapralik ist, für den man ja auch relativ viel Geld ausgegeben hat, ob es ein Terkelsen ist, für den man auch relativ viel Geld ausgegeben hat, sollte sowas wie der Königstransfer sein, Maschino ersetzen und alle haben wahrscheinlich sogar auch verständlich ist es, dass das noch nicht so funktioniert, weil wir reden ja in der zweiten Fußball-Bundesliga auch über wahrscheinlich die beste oder vielleicht die zweitbeste neben der Premier League zweiten Liga Europas. Aber da denke ich mir wiederum auch, dieses Vabon-Spiel, was Olaf Rebbe und Marcel Rapp eingegangen sind, das fällt ihnen halt jetzt vor die Füße. Und da denke ich mir, haben die das denn nicht bedacht? Und ich glaube, ich habe es im vergangenen Sommer auch schon mal gesagt, dieser radikale Umbruch im Team. Ne? Natürlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, mit Verletzungspech, mit Alexander Bernatzon, der Top-Vorlagengeber bei Holstein Kiel. Jetzt fällt er wahrscheinlich bis März aus. Steven Skripski, wichtiger Mann, gerade mit seiner Erfahrung, aber auch kann den Ball gut halten, passsicher, normalerweise auch abschlussstark. Und das ist eben momentan auch etwas, was Holstein Kiel fehlt, dass du eben diese Säulen und diese Anker hast. Und ich glaube, dass diese ganzen jungen Spieler sich weitaus besser entwickelt hätten, wenn man eben auch noch zwei, drei Ankerspieler behalten hätte oder eben nicht verletzungsbedingt fehlen würden. Und zum Beispiel mit dem Stefan Schwab, der das ja auch sein sollte, hat das auch nicht funktioniert. Und das fällt Holstein vor die Füße. Das ist eine lange Antwort gewesen auf die Frage. Also ich glaube schon, dass Holstein Kiel extrem aufpassen muss, da nicht unten noch rein zu geraten.
Ja, ich finde, Holstein Kiel ist sogar schon unten reingeraten. Der 12. Platz wirkt trügerisch. Mhm. Es sind, wie gesagt, nur 2 bzw. 3 Punkte bis zu dem Relegationsplatz oder dem ersten direkten Abstiegsplatz. Und du hast gerade 2 Namen genannt, die, glaube ich, entscheidend dazu beitragen, dass es Kiel sportlich so schlecht geht. Wann immer ich Spiele von Holstein Kiel gesehen habe in dieser Saison, das waren nicht so viele, muss ich sagen, war Steven Skripski der für mich auffälligste Spieler. Wenn der an den Ball kam, dann gab es Tempo, dann waren die Kieler schnell in der gegnerischen Hälfte, haben das Mittelfeld überbrückt, dann gab es Torgefahr, entweder mit ihm als Abschlussspieler oder mit ihm als Vorlagengeber. Und dieser Spieler fehlt jetzt wochenlang, vielleicht sogar monatelang, wegen eines Muskelbündelrisses, den er kurz vor dem Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart erlitten hat. Bernatzon fehlt schon längere Zeit. Der Umbruch war heftig im Sommer und ich habe neulich, ich glaube, es war beim SID, beim Sportinformationsdienst, ein Zitat gelesen in einem Artikel, das trifft es ganz gut. Da hieß es sinngemäß, in der ersten Liga haben die Kieler immer so gewirkt, als hätten sie mit dem Geschehen nichts zu tun, als wären sie gar kein Wettbewerber, weil sie immer nur betont haben, dass das ja das Normalste der Welt wäre, wenn sie absteigen würden und haben somit nochmal ihre Außenseiterrolle unterstrichen. Und dann, und das ist eigentlich, finde ich, der entscheidende Punkt in diesem Artikel gewesen, in der zweiten Liga wirken sie genauso. Und an der Stelle wird es gefährlich. Vor allen Dingen, wenn jetzt solche Säulenspieler, wie du sie genannt hast, fehlen. Und da meine ich vor allen Dingen Steven Skripski.
Ja, definitiv. Aber genauso ist es auch. Ich bin trotzdem fest davon überzeugt. Wie gesagt, kannst du dir natürlich nicht aussuchen und kannst du jetzt auch irgendwie nicht viel weiter mitkommen. Aber wenn du jetzt 2, 3 Spieler im Mittelfeld hättest, diese Achsenspieler, dann kann es auch ganz anders aussehen. Aber ich finde vor allen Dingen auch, das ist ja der ehemalige Verein von Olaf Rebbe, ich finde vor allen Dingen auch, der erste FC Nürnberg hat das in den vergangenen Jahren immer mal wieder gezeigt, auch über Jahre ganz häufig irgendwelche U21-Nationalspieler ausgeliehen oder häufig auch irgendwelche Jugendspieler vom FC Bayern München verpflichtet und so. Nur weil du ein spielerisches Potenzial verpflichtest, bedeutet das dann noch lange nicht, dass du auch gleichzeitig diese Führungsrollen im Team mit hast. Und ich glaube, das ist halt einfach total entscheidend, wie wir es jetzt auch natürlich bei Steven Skripski gesehen. Wenn du eben jene nicht hast, dann kann eben so ein fragiles Gebilde nach so einem heftigen Umbruch auch mal in sich zusammenfallen, weil ich sag mal, du hast jetzt ja auch einen Adrian Kapralik gesehen, ist ja eigentlich auch schon ein überdurchschnittlicher Zweitligaspieler, so mit seinen Ansätzen. Ein Kaspar Davidsen, 21 jetzt gerade geworden, U21-Nationalspieler Dänemarks, auch ein.
Und den haben sie verkauft.
Kaspar Davidsen.
Der ist weg.
Wie ist weg?
Verliehen.
Kaspar Davidsen. Der hat doch gegen Hannover.
Kaspar Davidsen ist nicht mehr in Kiel.
Der hat doch am Wochenende noch gespielt.
Da bin ich mir nicht sicher.
Doch, der stand auch in der...
Bist du sicher?
Ja, natürlich. Kaspar Davidsen hat am Wochenende in der Startformation neben Jonas Meffert gespielt. Du meinst Robert Wagner, oder wen meinst du?
Nee, ich meine ja, offenbar meine ich jemand anderen. Das muss ich nochmal recherchieren, wen ich meine.
Genau, recherchiert mal das, was du meinst. Ja, aber wir haben ja drüber gesprochen. Also genau, ich hoffe, dass die da einigermaßen gut durchkommen. Aber
ich meine Magnus Knudsen, Entschuldigung. Magnus Knudsen hat Holstein Kiel verlassen nach Aarhus.
Genau, der ist wieder zurückgegangen. Ne? Ja, ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Hat in der vergangenen Saison, in der Erstligasaison, mit die meisten Einsätze gehabt. Hat jetzt im Prinzip nur mal ganz kurz zum Ende der Hinrunde seinen Stammplatz verloren. Und den dann gleich abzugeben, weil ich finde, der ist so dieser klassische, wie hat man ihn im Kickersprech immer genannt, der klassische Dauerbrenner. Und auch so ein Arbeiter, so ein fleißiger Fußballer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall,
Weil wahrscheinlich deshalb, weil Jonas Meffert geholt wurde und weil der ja auch nicht geholt wurde, damit er sich wie beim HSV zuletzt auf die Bank setzt, sondern der ist ja als klarer Stabilisator geholt worden da auf der Sechserposition.
Ja, aber gut, ja.
Jetzt spielt Kiel übrigens gegen Schalke 04 mit Edin Dzeko, mit einem sehr starken Edin Dzeko, der ja in der zweiten Liga jetzt schon dreimal getroffen hat. Trotzdem glaube ich, dass da für die Kieler was gehen könnte, um jetzt mal positiv abzuschließen. Also, dass die Kieler da nicht verlieren werden, würde ich jetzt auf jeden Fall schon mal als steile These in den Raum schicken, weil Schalke 04 nach der Herbstmeisterschaft, die ja nur ein inoffizieller Titel ist, auch nicht mehr überzeugt hat in der zweiten Liga.
Das stimmt, aber... Trotzdem, glaube ich, geht es bei Holstein jetzt vor allen Dingen erstmal darum, das Gemüt sozusagen wieder zu entsprechend zu aktivieren. Hörst du mich noch?
Ich höre dich noch, ja klar.
Okay, weil ich hatte ja also gerade...
So klar ist das nicht, weil du in Kapstadt bist, ich bin in Hamburg, aber ich habe dich noch gehört. Und ich finde, dass du jetzt aussuchen darfst, ob wir über Werder Bremen oder über den FC St. Pauli reden. Aber du kannst auch sagen, wir wollen gar nicht über den FC St. Pauli reden, dann reden wir nur über Werder Bremen. Du übernimmst jetzt die Regie hier in diesem Podcast.
Nein, lass uns doch mal ganz kurz so einen Zwischenstopp nochmal beim FC St. Pauli machen. Ich finde, das sollten wir in jedem Fall tun und dann können wir vielleicht hinten raus nochmal ein Tickchen länger über Daniel Thun sprechen. Wie erklärst du dir den Sieg des FC St. Pauli gegen den VfB Stuttgart nach der eher schwächeren Leistung beim FC Augsburg?
Ja, und nach der eher schwächeren Leistung im Pokal, also vor allem die zweite Halbzeit in Leverkusen, war enttäuschend.
Aber die erste
übrigens
war ganz gut,
fand ich. Unsere beiden Lieblingsvereine haben im Pokal jeweils mit 0-3 verloren. Wie erkläre ich mir das? Ich glaube, man konnte nicht mehr mit dem Rücken zur Wand stehen, als der FC St. Pauli vor diesem ja scheinbar aussichtslosen Spiel gegen den VfB Stuttgart. 8 verletzte Spieler, 8 potenzielle Stammspieler sind verletzungsbedingt ausgefallen. Fujita ist kurzfristig noch ausgefallen. Erik Smith ist nicht mehr fit geworden. Und Jackson Irvine war so ein bisschen wie der Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014, nur ohne Kopfverletzung. Der hat ja seit seiner Fußoperation immer wieder Probleme mit diesem kaputten Fuß, sollte eigentlich nur 45 Minuten spielen. Dann hieß es wohl, ja komm noch mal 10 Minuten oder 15 Minuten in der zweiten Halbzeit, dann wechseln wir dich aus. Und dann hat Jackson Irvine danach so heldenhafte Sätze gesagt wie, wenn ich meine Rückennummer am Spielfeldrand nicht sehe auf der Tafel, dann gehe ich auch nicht raus. Ich gebe nie das Zeichen ausgewechselt zu werden. Und das war eines der schwierigsten Spiele meiner Karriere, also dieses 2-1 gegen Stuttgart. Er ist also über den Schmerzpunkt hinweggegangen. Und mit Irvine und Saliakas und Pirka standen 3 St. Pauli-Spieler in der Kicker-Elf des Spieltages.
Ja.
Das hat es, glaube ich, seit 1963, seit Bundesliga-Bestehen noch nicht gegeben. Stimmt. Also das war so eine Leistung, da ist St. Pauli über sich hinausgewachsen. Ich habe das Spiel, muss ich dazu sagen, nur in der Zusammenfassung gesehen und dann in Ausschnitten so ab der 65. Minute, weil ich ja letzte Woche Samstag in Osnabrück war und als DAZN-Kunde habe ich ja die Möglichkeit, mir auf dem Handy dann die Spiele anzugucken oder die Konferenz anzugucken. Ich saß mit einem Kollegen im Zug, im Speisewagen der Deutschen Bahn und dann habe ich mein Handy dahingestellt und dann fiel irgendwann das 1-2 durch Jamie Leveling und dann waren noch ein paar Minuten zu spielen und da hatte ich so Déjà-vus. Gegen Wolfsburg hat St. Pauli kurz vor Schluss einen Punkt verspielt. Gegen Dortmund hat St. Pauli in der Nachspielzeit einen Punkt verspielt und ich war fest davon überzeugt, dass auch Stuttgart noch das 2-2 Ausgleichstor erzielen würde. Kam da nicht so, umso größer der Jubel, umso größer die Freude. Jetzt hat St. Pauli nur noch in Anführungsstrichen 2 Punkte Rückstand auf Rang 16 auf Werder Bremen, aber trotzdem tue ich mich immer noch sehr schwer, zwei Mannschaften zu benennen. Das habe ich ja in der vergangenen Folge auch gesagt, die am Ende in der Tabelle hinter St. Pauli landen. Jetzt wird es wieder ein Auswärtsspiel in Leverkusen und dann kommt es zum Clash am Millerntor, St. Pauli gegen Werder. Und wenn das Spiel gespielt ist, kannst du mich nochmal fragen, ob ich tatsächlich an den Klassenerhalt glaube. Letzte Woche war ich schon sehr desillusioniert und meine Hoffnung war im einstelligen Prozentbereich. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Hoffnung, aber bin immer noch nicht vollends davon überzeugt, dass St. Pauli am Ende drin bleibt, trotz dieser herausragend guten Leistung gegen Stuttgart.
Ja, mich erinnert das natürlich auch so ein bisschen an die vergangene Saison. Da war ja dann auch Holstein Kiel unten mit drin, Heidenheim natürlich auch. Und was natürlich auch offensichtlich ist und klar ist, dass natürlich die Vereine in der unteren Tabellenregion eben nicht so viele Punkte holen. Ist ja völlig klar, sonst würden sie nicht da unten stehen. Aber was ich sagen will, wie wichtig, das habe ich so im Kopf, da hat der erste FC Heidenheim in Stuttgart, nachdem Stuttgart auch sehr überlegen war, dann durch dieses Tor von Honsack dann noch am Ende in Stuttgart gewonnen. Also damit will ich nur sagen, diese Ausreißer gegen diese Vereine, gegen die du Punkte nicht eingeplant hast, ich glaube, das wird am Ende sowas von entscheidend sein, dass du eben von diesen Ausreißern so zwei, drei haben musst, um eben dann doch noch wieder drin zu bleiben. Und deswegen glaube ich, ist dieser Sieg gegen den VfB Stuttgart, der ja nun wirklich nicht zu erwarten war nach den vergangenen Wochen, für den FC St. Pauli so unfassbar wichtig. Und ich bin eigentlich schon noch davon überzeugt, vor allen Dingen auch über die Emotionen, dass der FC St. Pauli möglicherweise auch noch den VfL Wolfsburg hinter sich lassen kann. Bei Mainz finde ich es auch wieder sehr beachtlich, dass die Mainzer es, wie schon so häufig, dann irgendwie wieder geschafft haben, da unten zumindest vorerst rauszukommen. Augsburg muss man natürlich auch mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und natürlich die große Frage, schafft Werder Bremen mit Daniel Thun halt noch den Turnaround?
Genau, sein Einstand war ja auch nicht erfolgreich, 0-1 in Freiburg verloren. Wir können ja erstmal darüber fabulieren, diskutieren, wie überrascht wir möglicherweise sind, dass Daniel Thun Trainer geworden ist bei Werder Bremen. Er wurde ja im Oktober, also im Herbst 2025, als Trainer von Fortuna Düsseldorf entlassen und ist jetzt, nachdem zwei Bos, angeblich Bo Henriksen und Bo Svensson, Clemens Fritz abgesagt hatten, Trainer bei Werder Bremen geworden. Hat dich das überrascht?
Ja, hat mich tatsächlich schon sehr überrascht, weil Daniel Thun ja nun überhaupt gar keine Erstliga-Erfahrung mitbringt. Und weil das Ding ist so, ich finde, das ist ein trügerischer Trainertransfer, weil ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der nur Daniel Thun irgendetwas Böses wollen würde, weil der mit seinen großen braunen Augen dich, glaube ich, total von seiner Nettigkeit überzeugt, wirkt total sympathisch, wirkt total warm, wirkt auch letztendlich schlagfertig, wirkt schlau. Aber die Frage ist natürlich, hatte nicht Werder gerade vorher schon einen Daniel Thun, über den ja auch alle gesagt haben, was für ein toller Mensch, was für ein freundlicher Kerl. Horst Steffen hat junge Spieler weiterentwickelt, kann mit jungen Spielern zusammenarbeiten, ist ein unfassbar guter Typ, passt ja natürlich auch so von dieser Werder-Wohlfühlatmosphäre perfekt da rein. Und jetzt hast du dir im Prinzip nochmal so ein Horst Steffen 2.0 geholt. Und die Frage ist natürlich, ob das dann genau das Richtige ist, wenn du eigentlich festgestellt hast, dass in den 7 Monaten zuvor das mit dieser Wohlfühlnettigkeit unter fehlenden Bundesliga-Erfahrung das eigentlich ja nicht geklappt hat, ne?
Jetzt hast du zweimal betont, dass Daniel Thun keine Bundesliga-Erfahrung hat. Da möchte ich dir ganz viel Wind aus den Segeln nehmen. Wer hat denn Bundesliga-Erfahrung? Hatte Lukas Kwasniok Bundesliga-Erfahrung in Köln vorher? Nein. Vincent Kompany in München? Nein. Eugen Polanz gegen Gladbach? Nein. Alexander Blessin bei St. Pauli? Nein. Daniel Bauer in Wolfsburg? Nein. Julian Schuster in Freiburg? Nein. Geht noch weiter. Merlin Polzin beim HSV? Nein. Albert Riera bei Eintracht Frankfurt? Nein. Also fast die Hälfte der aktuellen Bundesliga-Trainer hatte gar keine Bundesliga-Erfahrung.
Okay, aber kamen dann möglicherweise aus anderen Ligen, die aber schon dann noch höher waren. Also, aber ja, klar.
Ja, also Berlin-Polzin kam aus der zweiten Liga, Daniel Bauer kam aus der U19-Bundesliga, Alexander Blessin kam aus der belgischen Liga, Eugen Polanski kam aus dem Nachwuchsbereich von Borussia Mönchengladbach, Lukas Kwasniok kam vom SC Paderborn aus der zweiten Liga, Albert Riera kam aus Slowenien. Nee, ganz im Ernst, das kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wenn jemand sagt, die fehlende Bundesliga-Erfahrung sei ein Ausschlusskriterium. Ich finde, das Argument zieht überhaupt nicht. Man kann jetzt vielleicht Daniel Thun vorwerfen, dass er vielleicht auf seiner letzten Station am Ende nicht erfolgreich war bei Fortuna Düsseldorf. Also Fortuna Düsseldorf war auf dem Weg, in Abstiegsgefahr zu geraten. Aktuell ist Düsseldorf in Abstiegsgefahr. Also der Trainerwechsel von Thun zu Anfang hat da auch nichts gebracht. Und das war aber der Grund, weshalb sich der Verein von Daniel Thun getrennt hatte. Aber Daniel Thun, derselbe Daniel Thun, hätte die Düsseldorfer ja fast in die Bundesliga geführt, wenn es in der Relegation gegen den VfL Bochum nicht dieses Desaster gegeben hätte nach dem 3-0-Erfolg im Hinspiel, im Rückspiel, alles verspielt. Wir kennen die Geschichte. Außerdem hat er den VfL Osnabrück mal von der dritten in die zweite Liga geführt. Und er ist einfach ein Typ mit ganz vielen guten Skills, positive Energie, sympathische Ausstrahlung, ein sehr guter Motivator. Du hast auch gerade diese oder ähnliche Charaktereigenschaften schon gelobt. Für mich ist das erstmal eine gute Wahl. Die Frage ist nur, ist die Mannschaft gut genug? Und ich hätte auch Horst Steffen nicht entlassen. Ich könnte jetzt dieselben Gründe nochmal aufführen, die ich in der vergangenen Folge erwähnt habe, weshalb Werder offenbar in den Abstiegssumpf oder in den Abstiegsstrudel geraten ist. Weil die Mannschaft einfach von Clemens Fritz, von dem Schuldigen der Werder-Krise, nicht gut zusammengestellt wurde. 5 der 7 Neuzugänge sind erst nach Beginn der Saison verpflichtet worden. Und Daniel Thun hat jetzt ähnlich wie Albert Riera bei Eintracht Frankfurt das Problem, dass er im laufenden Spielbetrieb, also im letzten Saisondrittel schon fast, eine Mannschaft übernimmt, die er erstmal kennenlernen muss. Er muss Feuerwehrmann-Qualitäten zeigen. Und das ist eine ganz neue Erfahrung für ihn. Denn in Osnabrück, beim HSV und auch bei Fortuna Düsseldorf, da kam er frühzeitig. Bei Düsseldorf weiß ich es ehrlich gesagt gerade nicht, ob er da in die laufende Saison eingestiegen ist oder ob er am Saisonanfang die Mannschaft übernommen hatte. Egal. Auf jeden Fall sind das natürlich Erfahrungen, die hat er so noch nicht gezeigt. Aber er ist genauso erfahren oder unerfahren wie die meisten seiner Kollegen.
Ja, aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch ganz klar sagen, also es gibt, wie du ja gerade eben aufgezeigt hast, relativ viele Trainer, die vielleicht vorher noch keine Bundesliga-Erfahrung haben, aber ich sag mal, im Unternehmen ist es ja ganz genauso, dann könnten ja, oder beziehungsweise dann würde das ja auch gegen die Expertise der erfahrenen, vielleicht auch mit internationalen Erfolgen gespickten Trainer sprechen, weil dann könnte man ja immer sagen, okay, wir brauchen diese Qualität und diese Erfahrung nicht. Aber das ist ja auf der einen Seite
so. Ja, aber solche Trainer kriegt Werder ja nicht. Also international erfahrene Trainer. Dafür ist Werder zu klein.
Ja, genau. Aber das meine ich trotzdem. Damit will ich nur sagen, wenn du eine Position zu bekleiden hast und du sagst, du hast auf der Position vielleicht jetzt die Auswahl zwischen einem, der hat aber das schon mal gemacht und einer, der hat das noch nicht gemacht, ist natürlich das Risiko schon auch größer, jetzt jemanden zu holen, der das noch nicht gemacht hat. Das siehst du ja auch vor allem auch bei Horst Steffen. Das ist der ja auch vor die Füße geflogen. Damit will ich nur sagen, das spielt bestimmt schon. Nee,
Horst Steffen ist vor die Füße geflogen, dass er eine schlechte Mannschaft hingestellt bekommen hat, dass Clemens Fritz kein guter Sportdirektor bzw. Sportgeschäftsführer ist. Das ist der Grund, weshalb Horst Steffen nicht mehr Werder-Trainer ist.
Ja, aber das kannst du natürlich auch immer sagen, weil ich meine, es gibt ja auch genauso wie bei Mainz 05 dann anscheinend doch noch Potenziale, die von einem anderen ausgeschöpft werden können, als von demjenigen, der es zuvor halt nicht geschafft hat. Also damit will ich nur sagen, dass...
Das stimmt.
Weißt du, das ist halt immer so ein Hin und Her. Aber um von mir ist auch gerne nochmal wieder bei Daniel Thun zu bleiben und vor allem bei der Qualität von Werder Bremen. Ja, es ist wirklich, und das habe ich in der vergangenen Woche und in der davor Folge auch schon gesagt, ich finde das wirklich frappierend, wie Clemens Fritz das geschafft hat in den vergangenen Jahren, Werder wirklich so runter zu wirtschaften. Werder eigentlich ja als eine der Top-Adressen, sage ich jetzt mal, im deutschen Fußball, wenn du dir jetzt einfach mal so diesen Standort anguckst, ne, mit den Fans, mit der Tradition, mit dem Stadion und so. Und ich sag mal so, er hat Werder kleiner gemacht, als Werder eigentlich ist. Und jetzt hat Werder im Prinzip auf dem Relegationsplatz möglicherweise den 3. Abstieg in der Vereinsgeschichte vor der Nase. Und vor allen Dingen jetzt erstmal einen großen Brocken am kommenden Wochenende. Da geht es gegen den FC Bayern München, ganz genau. Ja. Und Ja, es, es, also trotz, sage ich jetzt mal, trotz der Verpflichtung und bei dem man natürlich auch schon auch sagen kann bei Daniel Thun, das kann irgendwie passen, so mit seiner Osnabrücker Vergangenheit, so aus der Region und passt, wie gesagt, so von seiner sozialen, freundlichen Art natürlich auch zu Werder. Aber am Ende kann natürlich er auch, wie sagt man so schön, keine Wunderdinge vollbringen. Und dazu gehört eben auch, dass Werder keinen Erstligasturm hat, dass Werder viele verletzungsbedingte Ausfälle im Defensivverbund hat und dass Werder halt ja einfach qualitativ nicht gut aufgestellt ist.
Ja, und mit einem Auswärtsspiel in Freiburg und einem Heimspiel gegen die Bayern wahrscheinlich dann mit 2 Niederlagen zu starten, ist natürlich auch eine ganz schwere Hypothek. Aber das wusste Thun wahrscheinlich vorher, dass er es als Chance auffasst, jetzt in der Bundesliga anzukommen und da eine Mannschaft zu trainieren in einer Saisonphase, die noch okay ist und sich damit einen Traum erfüllt. Das kann ich ja alles nachvollziehen. Aber ja, ich will nicht wieder mein Geschwätz von letzter Woche wiederholen. Ich sehe den Schuldigen oder die Schuldigen in Clemens Fritz und Peter Niemeyer, in dem Sportgeschäftsführer und dem Kaderplaner von Werder Bremen und nicht bei Horst Steffen. Und bei Daniel Thun kann man ja noch gar keine Schuld sehen, weil der hatte ja auch nicht viel mehr Tage als Albert Riera in Frankfurt, um seine Mannschaft auf das erste Spiel vorzubereiten. Du, mit Blick auf die Uhr, wollen wir schon mal einen Schritt weiter gehen und vielleicht das machen, was viele an dieser Stelle von uns erwarten. Stichwort Kultrubrik.
Ja, auf jeden Fall, das sollten wir machen.
Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dir ausgedacht hast.
Alles klar, dann fangen wir mal direkt an. Wir haben es ja schon angesprochen, am kommenden Wochenende, wie hat man so früher so floskelhaft gesagt, da gibt es wieder den Nord-Süd-Klassiker oder den Nord-Süd-Gipfel. Ich möchte mit dir ein paar Spieler ausfindig machen, die sowohl für den FC Bayern München als auch für Werder Bremen gespielt haben. Bist du bereit?
Ja.
Ich wurde am 8. Februar 1966 in Darmstadt geboren. Ich spielte...
Bruno Labbadia.
Ich wusste das. Bei Darmstadt, ne? Oder?
Ja, über Darmstadt, vor allem, ich habe ja auch sofort so 5, 6 Namen vor meinem geistigen Auge und ja, der war einer dieser 5 oder 6.
Sehr, sehr richtig. Sehr, sehr gut. Michael Augustin. 1991 bis 1994 beim FC Bayern München und dann später noch 1996 bis 98. Das war auch so eine harte Zeit bei Werder Bremen, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Das war so diese Post-Otto Rehhagel Ära und da war bei Werder nicht so sonderlich viel los. Machen wir doch mal mit diesem.
Die aktuelle Zeit ist auch hart.
Die aktuelle Zeit ist sehr, sehr hart, beziehungsweise muss man ganz ehrlich sagen, nach der Meisterschaft 2000, na gut, da kamen noch irgendwie die goldenen Jahre mit Champions League und wo Werder auch natürlich tolle Truppen hatten, aber ja, mittlerweile ist es echt egal. Wir haben drüber gesprochen. Also, dann, wer bin denn ich? Ich bin am 16. März 1998 geboren, bin also 27 Jahre alt. Ich spielte in meiner Karriere von 2017 bis 2018 beim FC Bayern München, machte ein Spiel. Danach
Ich weiß, Marco Friedl.
Das ist richtig. Mein Name ist Marco Friedl. Ich bin mittlerweile knackige, aber auch noch vitale 50 Jahre alt. Ich bin ein französisch-deutscher Fußballtrainer mittlerweile.
Valerien Ismael.
Natürlich, aus dem Werder-Double-Jahr 2003 bis 2005. Und am Ende auch nochmal für Hannover 96 am Start gewesen, ne?
Und Trainer beim VfL Wolfsburg.
Absolut richtig. Wer bin denn ich? Ich bin mittlerweile 57 Jahre alt. Ich habe in meiner Karriere unter anderem für Hertha BSC gespielt, für Al Rayyan, für Rot-Weiß Essen.
Mario Basler.
für den ersten FC Kaiserslautern und natürlich auch für den FC Bayern München.
Ja, das ist richtig. Hast du gut gemacht, Michael.
So, dann schauen wir doch nochmal auf hier jenen hier. Ich bin 38 Jahre alt. Du wartest natürlich jetzt auf Claudio Pizarro. Ich sag dir, Claudio Pizarro ist nicht dabei. Aber
okay.
Wer bin denn ich? Ich spielte zunächst viermal für den FC Bayern München, für die erste Mannschaft, bevor ich danach zum MSV Duisburg ginge. Danach 2010 bis 2012 Werder Bremen. Im Anschluss Laie nach Kaiserslautern. Danach zu Hertha BSC. Darmstadt 98. TSG Hoffenheim.
Sandro Wagner.
FC Bayern München. Meine Damen und Herren, ich bin Sandro Wagner. Das ist sehr, sehr gut. Wer bin denn ich hier? Ich bin am 2. Mai 1980 geboren, also 45 Jahre alt. Ich spielte in meiner Karriere 169 Mal für Werder Bremen, ging dann 2008, 2009 zum FC Bayern München. Dort spielte ich 26 Mal, um in Anschluss
Tim Borowski
wieder zu Werder Bremen zu gehen. Ja, sehr, sehr gut. Tim Borowski ist richtig. Was macht eigentlich Tim Borowski? Ist auch hin und wieder so TV-Experte, ne? Experte im TV.
Ja, den, aber was er sonst so macht, weiß ich gerade gar nicht. Der war mal Co-Trainer bei Werder. Ist er das immer noch?
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Wer bin ich? Ich bin mittlerweile auch fast 60 Jahre alt. Ich bin vor allen Dingen auch in meiner Karriere aufgefallen durch meine schlechte Ernährung, wie ich im Nachhinein immer wieder gesagt habe, dass ich sehr undiszipliniert war, gerade was das Essen von Schokocreme anging. Ich gab das ein oder andere Interview im Fernsehen und viele hätten sich gewünscht, dass man es untertitelt, weil man eigentlich meine Antworten kaum verstanden hat. Zu Werder-Zeiten habe ich mal ein Kaugummi aus dem Mund gespuckt, das mit den Füßen aber wieder angenommen, hochgehalten und dann wieder in den Mund geschossen.
Andreas Herzog.
Für Werder Bremen, für den FC Bayern München und danach wieder für Werder Bremen, für SK Rapid Wien und danach noch für LA Galaxy. Mein Name ist natürlich Andreas Herzog.
Und Tim Borowski ist heute vor allem TV-Experte für Fußball bei Streaming-Diensten wie DAZN und Magenta TV und gibt als Speaker und Redner seine Erfahrungen weiter, wobei er sich oft auf mentale Stärke und Druckmanagement konzentriert. Das hat eine schnelle Recherche bei Google mithilfe von künstlicher Intelligenz, KI, nicht zu verwechseln mit Kiel, ergeben.
Wenn er Speaker ist, dann ist er denn häufig auch auf Speaker.org?
Das stand da nicht, aber ich gehe fest davon aus.
Ich auch. Ja, das soll es gewesen sein. Das waren die, hast du noch welche im Kopf? Also Claudio Pizarro fällt dir natürlich noch ein, Thorsten Frings fällt dir natürlich noch ein. Wen hast du noch im Kopf?
So spontan eigentlich gerade niemanden mehr. Nee. Aber die du genannt hast, die hatte ich auch so im Kopf. Aber sonst, wahrscheinlich gibt es noch ganz, ganz viele. Aber jetzt so aus der Lameng, so aus der Hüfte, kann ich dir keine weiteren Namen schießen. Ich könnte dich ein bisschen ausfragen. Bei mir geht es nämlich um Marc-André ter Stegen, ja, der ja vom Pech verfolgt ist. Neuer Verein, FC Girona, schwere Muskelverletzung am Oberschenkel, wieder mehrere Monate Pause. Vorher hatte er Rückenprobleme und eine Patellasehnenverletzung. Wahrscheinlich wird es nichts mit seinem Traum, ein großes Turnier, die WM in diesem Fall, als Nummer 1 für Deutschland zu spielen. Oliver Baumann ist mit Hoffenheim auf dem Weg in die Champions League. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr, über das 1:5 gegen die Bayern zu sprechen. Aber er ist jemand, der sich als Nummer 1 ja auch etabliert hat, hat sich im Trikot der Nationalmannschaft nichts zu Schulden kommen lassen. Ich möchte mit dir vergangene Turniere durchgehen und du sollst mir sagen, wer damals im deutschen Tor stand. Wer stand denn bei der WM 1990 im deutschen Tor?
Ilgner.
Genau. Kriegst du auch noch seine Vertreter, die Nummer 2 und die Nummer 3 hin?
Ich glaube, Aumann war die 2.
Mhm.
Und die Nummer 3 war damals
ein gebürtiger Kieler.
Ja, tatsächlich, das hatte ich mich jetzt gerade gefragt. Also Andi Köpke war natürlich 96 Stammtorhüter, aber war auch schon 1990 dabei?
Ja, die Nummer 3, okay. Genau. Okay. 96 Stammtorhüter wäre meine nächste Frage gewesen, ja. Genau. Andi Köpke vor Oliver Kahn und Oliver Reck. Wer war denn bei der EM 2000?
Wo es ja übrigens noch diesen Kult gab, weil doch der deutschen Fußballnationalmannschaft die spielfähigen Spieler ausging, dass man schon die Feldtrikots mit den Rückennummern der Torhüter bedruckt hat. Kannst du dich daran erinnern? Oliver Reck, ja, und Oliver Kahn.
Ja, das hat Berti Vogts auf der Pressekonferenz gesagt. Ich weiß nicht, ob das so ein Gag war, um auch den Gegner irgendwie im Unklaren zu wähnen. Aber ja, ich kann mich daran erinnern. Kannst du dich an die Nummer 1 der EM 2000 erinnern?
EM 2000?
Hm.
Das ist natürlich auch so ein Schatten.
Ja, gut, diese,
ja, er war Oli Kahn, ne?
Leute, richtig, ja, Oli Kahn vor Lehmann und Hans Jückbutt war der dritte Keeper, den habe ich im Training gar nicht beachtet, der hat nur die Bälle aus dem Netz geholt und hat mir die Füße massiert.
Wer war bei der EM 2021, noch nicht so lange her, die Nummer 1?
21 war es, überlege ich gerade, das muss ja Neuer gewesen sein, oder?
Genau, und ich selber hätte nicht mehr gewusst, wer die 2 und die 3 waren. Weißt du das noch?
Also, ja, Ter Stegen?
Nee.
Okay.
War wohl mal wieder verletzt?
War wohl mal wieder verletzt. Das ist übrigens ja wirklich so bitter, ne? Das ist genauso dieses alte, sag mal, weinst du oder ist es Ter Stegen, ne? Also, wie bitter kann eine ja. Karriere verlaufen? Oder Marco Reus würde sagen, I feel you. Aber wer war denn da noch Ersatztorhüter? Warte mal ganz kurz. Ach so, wahrscheinlich Bernd Leno noch?
Ja.
Und
jemand, der bei Eintracht Frankfurt lange gespielt hat.
Ja, Kevin Trapp natürlich, ja klar.
Genau. So, und jetzt kommt ein Turnier, an das habe ich so meine ersten Fußballerinnerungen, die WM 1986. Wer war die Nummer 1?
86, die Nummer 1. Das war schon... Also für Sepp Maier ist es natürlich zu spät. Wer war denn davor? Vor Ilgner? Wer war denn da die Nummer 1?
Ein Skandalspieler, der auch damals durch eine Biografie aufgefallen
ist. Hm? Toni Schumacher.
Ja, und Uli Stein und Eike Immel waren auch dabei. Klar. Und jetzt noch die WM 2014. Wer waren da die 3 Torhüter?
Der Libero natürlich, ne? Manu, der Libero. Und da war es natürlich, wie man immer so schön gesagt hat, der Erik Durm unter den Torhütern, Ron-Robert Zieler, der Weltmeister ohne Einsatz. Und die Nummer 2 war damals, also Zieler war die Nummer 3, Neuer die Nummer 1 und die Nummer 2 war mal 14. Weidenfeller, ja, ne?
Ja, Roman Weidenfeller. Ja. Ich habe witzigerweise auch ein bisschen nachgedacht, als ich mir über 2014 Gedanken gemacht habe, weil klar, Zieler wusste ich, weil irgendwie hatte ich mit dem auch oft zu tun in Hannover und habe das irgendwie so ein bisschen mitbegleitet, dass er da plötzlich Nationaltorhüter war, Neuer, klar. Und bei der Nummer 2 musste ich auch ein bisschen nachdenken. Mein erster Impuls wäre Ter Stegen gewesen. Aber klar, Roman Weidenfeller, der ja vorher auch gar nicht so lange vorher zweimal deutscher Meister wurde.
Ja, genau.
Mit Borussia Dortmund. So, ich muss gleich meine Tochter aus der Schule abholen. Daran erkennt ihr, es ist mittags und es ist Dienstag. Das Datum sagen wir auch immer. Heute ist der 10. Februar. Deswegen habe ich nicht mehr so viel Zeit. Aber ich habe noch Zeit dafür, um einen Song auf unsere Anstoß-Playlist bei Spotify zu packen, weil ja gerade die Olympischen Spiele sind und in Italien ja auch immer emotionale Musik gespielt wird und wir auch eben schon über die WM 1990 gesprochen haben. Gibt's von mir, von Gianna Nannini und Edoardo Bennato, Un'estate Italiana.
Ist er da noch nicht drauf gewesen? Hast du geguckt?
Ja, das kann sein. Das weiß ich nicht.
Okay, warte mal ganz kurz, dann packe ich rauf von Tracy Chapman, Crossroads. Ist mir hier neulich mal wieder bei Cape Town FM, meinem zukünftigen Arbeitgeber, Good Morning Cape Town, hier über den Weg gelaufen, beziehungsweise habe ich im Autoradio ganz klassisch gehört. Und dann fuhr ich so in Richtung Innenstadt. Du weißt es ja auch, dieser wahnsinnige, eindrucksvolle Tafelberg, über den häufig so die Wolken nach unten quellen, in Richtung der Stadt, rechts das Wasser, daneben der Lion's Head, links der Devil's Peak. Und dann fährst du auf dieses, auf diese schöne Szenerie zu. Und dann kam Tracy Chapman mit Crossroads. Und ein sehr, sehr schöner Song. Man kennt ja sonst auch ganz gerne so Revolution oder Baby Can I Hold You. Aber kann ich euch nur empfehlen. Hört auch gerne da mal rein. Und natürlich auch in die kommende Folge wieder, in der kommenden Woche. Und dann, wie gesagt, dann bin ich auch schon bald wieder da.
Das war Anstoß FM. Und normalerweise würden wir jetzt ja, nachdem ich auf die Stopptaste gedrückt habe, noch die weitere Vorgehensweise besprechen. Das machen wir jetzt on-air, weil ich ja gleich los muss. Schickst du mir wieder deine Aufnahme per E-Mail und dann das eine kurze live. WhatsApp, wenn du sie verschickt hast?
Natürlich mache ich das. Und ich möchte trotzdem noch fragen, wo bist du kommendes Wochenende?
Oh ja, stimmt. Die Frage aller Fragen. Nee, auf die habe ich jetzt gar nicht gewartet, aber ich kann darauf reagieren, weil ich meine Woche überblicken kann. Ich bin in dieser Stadt beim HSV. HSV gegen Union Berlin in der Konferenz, in der Bundesliga-Konferenz zu hören. Und ja, der HSV, über den haben wir jetzt gar nicht gesprochen, hat in Heidenheim gewonnen und hat seinen guten Trend der Wochen vorher, vor allen Dingen der Woche davor, nach dem 2:2, Sensationspunkt gegen die Bayern bestätigt. Der HSV ist im Gegensatz zu den Bremern, den Wolfsburgern und den St. Paulianern auf einem guten Weg, den Klassenerhalt zu schaffen, auch wenn Sambi Lokonga jetzt ausfällt. Aber ich glaube, das wird die Hamburger gegen Union nicht aus der Bahn werfen. Aber steile These von mir. Ich habe ja gesagt, Kiel wird nicht gegen Schalke verlieren. Der HSV wird nicht gegen Union Berlin gewinnen, weil Union Berlin mit dem typischen Union-Fußball und mit Ex-Trainer Steffen Baumgart im Volkspark ein zäher Gegner wird. Und Steffen Baumgart, jetzt rede ich doch länger, als ich eigentlich wollte, hat ja so viele Lieblingsvereine. Ne? Also der war ja früher HSV-Fan, er ist ja auch Union-Fan. Ich bin mal gespannt, wie er sich da so gibt. Der ist ja emotional auch sehr mit dem HSV verbunden, auch wenn seine Zeit gar nicht so lang war. Es waren, glaube ich, am Ende nur 7 oder 8 Monate und auch gar nicht so erfolgreich war, denn er hat den HSV als Tabellenachter der zweiten Liga abgeben müssen. Und unter Merlin Polzin ging es dann nach oben. So, das war ein Ende, das so niemals geplant war. Willst du noch was sagen? Sonst würde ich jetzt tatsächlich hier auf die Stopptaste drücken.
Ich sage noch mal ganz kurz, Harry Kane möglicherweise nach Saudi-Arabien, Fragezeichen. Und weshalb wir nicht über den FC Bayern München gegen Hoffenheim gesprochen haben, weil es gibt keinen Grund dafür. Bayern ist Meister.
Genau. Und Harry Kane nach Saudi-Arabien habe ich auch gelesen, dass es da offenbar Interessenten aus dem reichen Land in der Wüste gibt, aus diesem reichen Wüstenstaat. Also Interesse ist ja schön und gut. Wenn er das macht, wenn er das macht, wenn er dem Geld, dem Ruf des Geldes folgt, ich weiß nicht. Ja, vielleicht werden wir demnächst auch darüber sprechen müssen. Heute schaffen wir es leider nicht mehr.
Und ansonsten, ihr wisst ja, wo ihr das erfahrt. Also entweder hier oder bei Plättigol.
So sieht's aus. Dann bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss.
Anstoß, der Fußballpodcast.